HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn, guten Tag.
Gogo. Gogo.
Estragon, das könnte Martin Schulz sein. Er sagt, komm, wir gehen. Wladimir, Horst Seehofer. Er antwortet, nein, wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Angela.
Gogo.
Die CSU will, dass eine Regierung zustande kommt mit der SPD.
Steht in dem Beschluss auch, dass wir eine stabile Regierung bilden wollen. Es gibt unterschiedliche Modelle.
Gogo.
Belchi, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer.
Wir können uns nach so einer Wahl nicht einfach in die Büsche schlagen. Deshalb muss die Regierungsbildung das oberste Ziel werden.
Ich warte auf Godot.
Wir haben Erfahrung in der Großen Koalition mit den Vertragsbrüchen in den letzten Monaten und sehen überhaupt keine Bewegung bei der Union.
Wir wollen keine taktischen Spielchen. Wir wollen auch kein Jamaika-Balkonien, sondern wir wollen jetzt schnell und zügig, dass Deutschland eine stabile Bundesregierung bekommt.
Vor 65 Jahren ist Samuel Becketts Warten auf Godot in Paris uraufgeführt worden und hat das absurde Theater zum Welterfolg gemacht. In Berlin wird noch nicht ganz so lange ein ähnlich sinnfreies Stück aufgeführt, Warten auf die neue Regierung. Das Berliner Theater könnte ebenfalls zu einem ganz besonderen Erfolg werden, wenn auch dort nicht kommt, worauf man wartet. Während bei Godot niemand aktiv verhindern muss, dass der Erwartete eintrifft, ist in der Politik schon gezieltes Handeln notwendig, um das Erwartete zu verhindern. An aktiven Verhinderern fehlt es aber derzeit nicht, was auch dem Berliner Stück wohl noch eine längere Aufführungspraxis garantieren dürfte. Macht aber gar nichts, denn es ist in der Politik wie im Theater. Das Stück läuft, auch ohne Sinn. Und wie im Theater die Regie so funktioniert, auch in Berlin die Regierung. Immer weiter und weiter und weiter. Warten auf Godot. Auf Godot. Ein Sondierungsgespräch. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir erst einmal auf das Stück, das derzeit in Berlin gegeben wird, mit wechselnden Besetzungen. Das Politstück ist ähnlich, wie manche Kritiker und viele Theatergänger immer mal wieder dem Klassiker Warten auf Godot empfunden haben. Trostlos, aber unterhaltsam.
Warten, warten, warten. Seit 102 Tagen stehen Erika Mustermann und der deutsche Michel am Rand der maroden Bundesstraße. Der Internetempfang ist schlecht, die Luft mit Feinstaub belastet und noch immer keine Regierung in Sicht. Am Anfang schien noch alles klar. Am Wahlabend im September erklärte SPD-Chef Martin Schulz:
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
Statt GroKo sollte nun Jamaika kommen und für ein Deutschland sorgen, in dem alle gut und gerne leben. Gespannt erwarteten Erika Mustermann und der deutsche Michel ein Ergebnis der Jamaika-Sondierungen. Die erste Woche verging, die zweite Woche, die dritte Woche, bis ihnen genau 56 Tage nach der Wahl ein selbstbewusster gelber Geist erklärte, dass Jamaika doch nicht kommt.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Und so hielt der Bundespräsident plötzlich die Fäden der Geschichte in der Hand. Seine Bitte, es möge doch wieder GroKo kommen. Erneut müssen sich Erika Mustermann und der deutsche Michel gedulden. Es dauert fast 2 Wochen, bis sich SPD-Chef Martin Schulz widerwillig für eine Zusammenarbeit mit der Union öffnet.
Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen.
Daneben bringt er aber noch andere Regierungsformen ins Gespräch. Das Spektrum reicht von der Minderheitsregierung bis zur GroKo.
Das werden wir sehen, das werden wir ausloten. Das hängt vor allen Dingen auch von den Inhalten ab. Was ist die Union bereit, mit uns zu vereinbaren?
Bis nach den Weihnachtstagen waren CDU und Kanzlerin weitgehend stumm. In der Neujahrsansprache erklärte Angela Merkel nur, zügig eine stabile Regierung bilden zu wollen. Das heißt konkret, entweder GroKo oder Neuwahlen. Was im Koalitionsvertrag der neuen GroKo stehen könnte, hängt so vor allem von der SPD und der CSU ab. Blind vor dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der Landtagswahl in Bayern geht es für Parteichef Horst Seehofer ums Ganze.
Wir werden nichts vereinbaren, was unseren Landtagswahlkampf erschwert oder gar beschädigt.
Und wie lange müssen Erika Mustermann und der deutsche Michel nun noch auf GroKo warten? Eine ganze Weile, wenn es nach Horst Seehofer geht.
Wir sondieren jetzt bis zum 11., 12. Januar. Dann warten wir ab den SPD-Bundesparteitag, 21. Januar. dann müssen auch wir überlegen, welche Gremien wir beteiligen mit dem Sondierungsergebnis. Dann wissen Sie, dass meines Wissens im Februar Karneval und Fasching ist. Aschermittwoch kommt auch. Und fürs Verhandeln, das dauert eher Wochen als Tage. Und dann eine Regierungsbildung. So, jetzt zählen Sie das alles zusammen.
Grob überschlagen heißt das für Erika Mustermann und den deutschen Michel Wieder. Warten, warten, warten. Noch mehr als 80 Tage könnte es dauern, bis GroKo tatsächlich kommt. Wenn, ja, wenn sich die SPD-Basis nicht noch dagegen entscheidet.
Sie haben es gehört, vor dem politischen Aschermittwoch, bei dem normalerweise in Bayern nochmal richtig draufgehauen wird, gibt es bestimmt keine Regierung, auf die man dann schon schimpfen könnte oder müsste. Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche in Berlin, guten Tag.
Grüße Sie.
Irgendwie ist das, was wir derzeit in Berlin beobachten können, was Sie beobachten müssen, das ist Ihr Job, ja auch nicht die vielbeschworene führungslose Zeit des Nichts. Bei genauerem Hinsehen und Hinhören kann man auch den Eindruck gewinnen, es gibt also einige Minister und Ministerinnen, die ganz gerne weitermachen in der geschäftsführenden Bundesregierung. Der Bundesinnenminister hat sich gerade gestern eingemischt in die Diskussion über die Altersbestimmung für Flüchtlinge. Der Bundesjustizminister verteidigt eifrig sein Gesetz gegen Hass im Netz und so weiter. Die machen ja doch was. Die arbeiten, oder?
Naja, sie können nicht sehr viel machen. Ich glaube, dass sie alle sehr gern in ihren Ämtern sind. Katharina Barley, die Familienministerin zum Beispiel, ist auch jemand, der das bei jeder Gelegenheit betont, obwohl sie ja sehr spät eingewechselt wurde und deswegen auch noch kein einziges Gesetz gemacht hat.
Und von Brigitte Zypris hat man auch diesen Eindruck, ne?
Ja, also die sind alle ganz begeistert dabei. Trotzdem findet keine Gesetzgebung statt. Also ich sprach neulich kurz vor Weihnachten mit einem Abgeordneten, als ich da im Bundestag unterwegs war, im Reichstag unterwegs war, und er sagte, naja, wir machen hier eigentlich einen Großversuch zum bedingungslosen Grundeinkommen.
Auf sehr hohem Niveau.
Genau, also die Versorgung ist dafür natürlich gut. Zu Anfang waren einige ganz froh, erstmal in Ruhe Mitarbeiter einstellen zu können, die Büros zu beziehen. Das war ja ein ziemliches Drama, dass nicht genug Büros voller Abgeordneten da waren. Aber inzwischen ist vielen doch irgendwie dieser Leerlauf ein bisschen unheimlich. Und es gibt ja auch genug zu tun.
Es gibt viel zu tun. Sie könnten sich mal den ehemaligen hessischen Ministerpräsident Roland Koch einladen nach Berlin. Der ist zwar jetzt nicht mehr in der Politik, aber der könnte Ihnen erklären, wie das war, als er damals geschäftsführend mit einer Minderheitsregierung, was ja in Berlin gar nicht der Fall ist, mit einer Minderheitsregierung geschäftsführend ein Jahr lang Gesetze machte, in Hessen sich wechselnde Mehrheiten suchte und er fand einen schon ganz gute Bilanz hingelegt hat, was ihm die Wähler dann ja auch vergoldet haben, denn danach wurde er dann wiedergewählt. Also man kann was machen, auch in so einer Zeit.
Man kann ein paar Gesetze machen. Ich glaube, in Berlin stellt sich die Frage nicht wirklich, weil Angela Merkel das so dezidiert ausgeschlossen hat, dass ich glaube, da gibt es kein Zurück mehr. Das wird nicht passieren, dann würde es eher Neuwahlen geben. Aber natürlich kann man einzelne Gesetze machen, mit dem Haushalt wird es schon schwieriger. Und ich glaube, man kann auch wirklich die Situation in den Ländern, wo die Leute sich untereinander kennen, wo nicht alles sofort immer in der Öffentlichkeit zerpflückt wird, weil einfach weniger Aufmerksamkeit da ist, weniger Berichterstattung, auch nur begrenzt mit dem hier in Berlin vergleichen. Das hat man ja bei Themen wie Jamaika oder Rot-Rot-Grün, das funktioniert auf Landesebene, aber in Berlin findet das alles natürlich dann immer unter verschärften Bedingungen statt. Mhm.
Sie haben gesagt, Probleme gibt es viele, aber die gab es auch schon bei der letzten Regierung oder bei der jetzigen weiter geschäftsführend im Amt seienden Regierung. Also die sind da ja auch nicht alle gelöst worden. Das heißt, man braucht vielleicht nicht unbedingt jetzt die ganz neue Regierung oder gibt es, würden Sie sagen, wenn jetzt eine Regierung käme, dann würden ganz viele Dinge tatsächlich angegangen?
Also ich weigere mich so ein bisschen, die Große Koalition schon so als Bündnis des Stillstands zu bezeichnen, zu sagen, da kann ja jetzt gar nichts Innovatives mehr kommen, solange die noch nicht mal irgendwie einen Koalitionsvertrag haben, geschweige denn neue Minister oder so. Weil ich glaube, man kann nur einen Stillstand auch so ein bisschen herbeireden, wenn alle sagen, ach mein Gott, die Parteivorsitzenden sind so angeschlagen, da kann ja nichts kommen und die halten vielleicht nur eine halbe Legislaturperiode durch. Also alle diese Gedanken sind naheliegend. Andererseits muss man auch sagen, die kennen sich alle wahnsinnig gut, die wissen genau, was mit dem anderen geht. Die haben ja so viele Gesetze schon zusammen gemacht, das sind alles Verhandlungsprofis, die wissen, wie der andere tickt, wo die was vielleicht gerade noch für den anderen vermittelbar ist. Also das kann auch ein Vorteil sein, noch ein paar Dinge gemeinsam zu bewegen. Und ich glaube halt viele wichtige Sachen, die anstehen. Ein Einwanderungsgesetz, man kann es auch Fachkräftezuwanderungsgesetz nennen.
Wie ja, die werden da schon ein Wort finden.
Genau, oder Rentenreform, so große Sachen, das macht man nicht mit einer Minderheitenregierung. Da braucht man irgendwie ein bisschen längeren Atem, da braucht man Leute, die sich richtig verantwortlich fühlen dafür und damit auch mal wieder vor ihren Wähler treten müssen bei der nächsten Bundestagswahl. Und deswegen wäre ich immer noch dafür, dass wir wirklich eine Regierung bekommen, die ihren Namen verdient und nicht ein Minderheitenbündnis.
Aber wenn die da noch lange rummachen mit der Regierung, die den Namen auch verdient und die stabil ist, dann bleiben bis zum nächsten Wahlkampf nicht mal mehr 3 Jahre, denn dann ist die Legislatur schon wieder um.
Das ist in der Tat ein großer Kollateralschaden. Vor kurzem haben sich ja hier in Berlin noch viele lustig drüber gemacht, dass die Niederländer 7 Monate gebraucht haben, bis sie eine Regierung hatten. Das schien in Deutschland undenkbar. So lange wird das nun wohl in Deutschland auch dauern. Ich glaube, das ist ein schwer erklärbares Führungsversagen der Kanzlerin gewesen, glaube ich, dass die Jamaika-Gespräche sich so lange hingezogen haben. Das wäre, glaube ich, nicht nötig gewesen. Sollten ja eigentlich nur Sondierungen sein. Und danach hätte man dann Koalitionsverhandlungen sollen. Und die ist jetzt im Moment, scheint es mir aber so zu sein, dass man so ein bisschen zu viel gelernt hat aus den Problemen von Jamaika, denn in 4 Tagen das alles zu besprechen mit so einer ganz kleinen Runde, das ist dann doch ein strammes Programm.
Das ist das totale Gegenkonzept gegen schon Jamaika, gegen die Sondierung von Jamaika.
Und so weiter.
Mhm. Aber es hat ja eigentlich auch niemand den Parlamentariern vorgeschrieben, in der Zwischenzeit nicht zu arbeiten. Ich meine, es muss nicht die Regierung Gesetze einbringen, das können auch Parlamentarier machen. Das können auch parteiübergreifend stattfinden. Passiert da gar nichts?
Naja, man könnte jetzt ironisch sagen, zum Beispiel unser Landwirtschaftsminister hat deswegen ja auch bei Glyphosaten ganz auf eigene Faust gehandelt. Ja. Also und es gab auch Vorschläge, zum Beispiel sowas zu sagen wie so Grundsatzreformen, die man sowieso machen wollte, Wahlrechtsreformen, Verkleinerung des Bundestages, solche Dinge könnte man ja angehen. Es sieht halt ein bisschen blöd aus, wenn fast das Einzige, was bisher, worüber abgestimmt wurde, ausgerechnet die Diätenerhöhung war, auch wenn man das in der Sache gut begründen kann, zu sagen, die Diäten steigen mit den Löhnen im Gleichschritt. Ja, es stimmt, also wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für parlamentarische Initiativen. Ich glaube allerdings nicht, dass man so die großen, die dicken Brocken wie Migration, Sozialreform, was macht man bei der Pflege, wie geht's weiter mit Europa, dass man die mit wechselnden Mehrheiten irgendwie geregelt kriegt.
Also Sie hoffen, dass das klappt mit der GroKo. Elisabeth Nia, Chefreporterin der Wirtschaftswoche in Berlin, recht herzlichen Dank. Warten auf Godot, ein Sondierungsgespräch, der Tag in HR2 Kultur. Und was jetzt kommt, handelt von der deutschen Erstaufführung von Warten auf Godot, das in dieser Woche vor 65 Jahren in Paris zum ersten Mal aufgeführt wurde und dann ein Jahr später in München. Von der ersten deutschen Aufführung erzählt Heinz Rühmann in seinen Memoiren. Das war's, heißt das Buch. So war's, könnte das überschrieben sein, was jetzt kommt.
1954 klingelte bei mir in München das Telefon. Am anderen Ende Fritz Kortner. Man plane in den Kammerspielen Warten auf Godot von Samuel Beckett. Er möchte mich für eine bestimmte Rolle interessieren und er schicke mir ein Buch. Einige Tage später musste ich ihm gestehen, dass ich das Stück nicht verstünde. »Ich werde es Ihnen erklären«, war die Antwort. »Kommen Sie nur auf die Probe.« Von dem Tag an, da ich als Gogo die erste Probe hatte, begann die härteste und anstrengendste Arbeit, die ich je am Theater erlebt habe. 7-mal wechselten während der wochenlangen Proben meine Partner. Entweder sie gefielen Kortner nicht, oder sie konnten mit ihm nicht mehr. Kortner verlangte viel, oft zu viel. Die Proben dauerten bis in den Nachmittag hinein, nur unterbrochen, wenn einem von uns die Galle überlief und er wegrannte. An einem Tag, als wir nach Kortners Meinung wieder nicht Millimeter genau das machten, was er sich vorstellte, rief er uns zu, »Dann können wir ja aufhören!« Das war das Stichwort. Ich setzte langsam und behutsam den steifen Hut auf, den jeder von uns 4 in dieser Szene trug, und verschwand in der Kulisse. 3 weitere steife Hüte folgten mir. Schweigen. Nach einer Pause fragte Kortner seinen Regieassistenten August Everding, »Sind die wirklich weg?« Everding bejahte.
Ja, da ging es dann schnell zu Ende mit dem Stück. Aber es ist dann doch wieder, die sind dann doch wiedergekommen. Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen, hat Herbert Wehner mal gesagt. Natürlich wird nicht nur in Berlin gewartet, ob da nicht doch mal was geschehen möchte in Sachen Regierungsbildung. Auch in Brüssel wird gewartet auf Berlin. Man könnte meinen, es sei den Europakommissaren eigentlich ganz recht, wenn da nicht ständig aus Berlin hineinregiert wird. Dann können sie endlich mal machen, ohne auf Deutschland Rücksicht zu nehmen. Aber so ist das nicht. Nicht Befreiung, sondern Leere hinterlässt das deutsche Vakuum in Brüssel.
Es gibt diesen berühmten Dialog zwischen den Hauptfiguren des Stücks, den beiden Landstreichern Estragon und Wladimir. Sie warten auf Godot. Es ist ein Wechsel der Gefühle. Mal Verzweiflung, mal Ungeduld, mal Hoffnung. Estragon, das könnte Martin Schulz sein. Er sagt, komm, wir gehen. Wladimir, Horst Seehofer. Er antwortet, nein, wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Angela. Es gibt am Ende eines jeden Aktes ja noch den Auftritt eines Ziegenhirten, der noch um etwas Geduld bittet. Peter Altmaier. So könnte das Stück aus Brüsseler Sicht laufen. Angela Merkel ist hier von der jederzeit Sichtbaren zu Unsichtbaren geworden in einer gottverlassenen Gegend, in der man die unheimliche Stille Deutschlands auf Abstand halten will. Hier könnte Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionschef, sagen, komm, wir gehen. Und EU-Ratschef Donald Tusk, wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf Angela. Wird sie jemals wiederkommen? In Brüssel und auch in Paris wartet man natürlich nicht auf Angela Merkel, sondern auf Deutschland als handlungsfähiges politisches Subjekt. Hier kommt man mit dem Warten gut zurecht. In Brüssel kennt man die ewig enttäuschten Illusionen des Wartens und auch tragikomische Hilflosigkeit, apokalyptische Szenarien. Aber es ist eben kein absurdes Theater in Brüssel. Im Gegenteil, hier wird ständig angearbeitet gegen die existenzielle Unbehaustheit des europäischen Individuums. Das Warten ist Teil der Brüsseler Metaphysik. Normalerweise das Warten auf den oder auf die Letzte im Kreis der 28 EU-Mitglieder, die etwas mitentscheiden sollen. Jetzt ist es ein anderes Warten, das Warten auf den Ersten, nämlich auf Deutschland, auf Führung oder zumindest auf Orientierung, auf jemanden, der mit Macht umgehen kann. In den 50er Jahren sahen einige den französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle als Godot, auf den alle warten. Aber de Gaulle schien ja dann doch irgendwann zu kommen. Oder war das auch nur eine Illusion? Godot könnte auch Emmanuel Macron sein, der französische Präsident. Er will die EU auf den Kopf stellen. Auf ihn warten viele. Einige sagen schon, komm, wir gehen. Andere, nein, wir können nicht. Aber Macron kommt nicht. Nicht mal ein Botenjunge. Oft ist in Brüssel von Zeitfenstern die Rede. Das bedeutet, es gibt angeblich nur eine bestimmte Zeit, in der man etwas Vernünftiges machen kann. Danach gibt es keine Chance mehr. Zeitfenster für neue EU-Richtlinien zum Beispiel oder Grundreformen. Auf diese Zeitfenster warten alle. Das ist sehr bequem, denn wann sie auf sind, weiß niemand. Und wenn das Zeitfenster offen ist, dann ist es ein Warten am offenen Fenster. Warten auf etwas, was vorbeikommt. Warten auf Godot.
So sieht das aus Brüsseler Sicht aus. Warten haben sie ganz offensichtlich dort gelernt. Nur mit dem Warten auf Deutschland hapert es noch ein bisschen. Das ist noch etwas ungewohnt, weil es auch ein Warten auf Führung ist, auf den Wegweiser sozusagen, der sagen könnte, wohin man sich in Bewegung setzen möge, um das Warten zu beenden. Das könnte, haben wir eben gehört, auch der französische Präsident sagen. Hat er auch schon gesagt, aber noch nicht in Brüssel. Da wartet er dann doch lieber. Auf wen? Eben. Schauen wir jetzt mal, wie lange dieses Brüsseler Warten eigentlich gehen könnte. Und das machen wir mit Professor Christoph Gusi, Staats- und Verfassungsrechtler an der Universität Bielefeld. Guten Tag, Herr Professor Gusi.
Guten Tag.
Wir senden aus einem Bundesland hier in Hessen, das ein ganzes Jahr von einer geschäftsführenden Regierung weitergeführt wurde, die noch nicht einmal eine Mehrheit im Parlament hatte, anders als jetzt im Bundesparlament. Das geht also offensichtlich nicht nur für eine kurze Übergangszeit. Gibt es da gar keine Grenzen?
Verfassungsrechtlich ist die geschäftsführende Regierung nur ausgesprochen schwach erwähnt. Es ist nur erwähnt, dass es sie überhaupt geben kann. Sonstige Regelungen dazu finden sich nicht, weder zu der Frage, wie lange sie gehen kann, noch aber auch explizit, was sie darf. Dies kann nur durch Rückschlüsse aus anderen Regelungen und natürlich aus der politischen Praxis.
Wenn wir da nicht so viel rückschließen, dann können wir eigentlich alles machen als geschäftsführende Regierung. Oder was bedeutet das?
Eine geschäftsführende Regierung ist, und das ist das Wichtigste daran, eine Regierung, die nicht von einem Parlament gewählt ist. Also die Regierung ist zurückgetreten und eine vom Parlament gewählte ist jetzt nicht mehr da. Dann ist die Regierung nur noch geschäftsführend im Amt. Diese geschäftsführende Regierung hat grundsätzlich dieselben Kompetenzen wie eine ganz normale, wie eine gewählte Regierung. Das Ereignis, dass sie nur geschäftsführend ist, führt nicht von sich aus zu einem Kompetenzverlust.
Wir haben jetzt aber in der bisherigen Zeit dieser geschäftsführenden Regierung in Berlin schon gelernt, dass es eben doch ein paar Einschränkungen gibt. Zum Beispiel kann die Kanzlerin keine neuen Minister ernennen.
Das stimmt. Eine geschäftsführende Kanzlerin kann keine neuen Minister ernennen, sind die nur noch geschäftsführend im Amt, so bleibt es dabei. Und das heißt im Klartext, wenn ein Minister ausscheidet, muss ein anderer geschäftsführend dessen Ressort mit übernehmen. Neue Minister kann eine Kanzlerin nicht vorschlagen.
Das werden dann immer weniger, die immer mehr Aufgaben haben am Ende. Was kann eine geschäftsführende Regierung nicht, außer neue Minister einsetzen?
Die geschäftsführende Regierung hat das große Problem immer dann, wenn sie eine parlamentarische Mehrheit, eine parlamentarische Zustimmung braucht. Die muss sie sich nämlich in jedem Einzelfall zunächst einmal suchen. Bedeutet also im Klartext, wenn es zu einem Vorhaben kommt, wofür ein Gesetz erlassen werden muss, dann muss sie sich ihre Mehrheit erst zusammensuchen. Wichtigstes Beispiel ist das Haushaltsgesetz. Mhm. Ein Haushalt für 2018 ist gegenwärtig nicht vorhanden und dafür wird es eine parlamentarische Mehrheit nur dann geben, wenn die Parlamentarier sich irgendwie einigen können. Der Normalfall dafür ist eine Koalitionsvereinbarung, in der man sich einigt. Bis diese da ist, kann es noch ein wenig dauern. Und wenn man vorher einen Haushalt haben will, muss man sich überlegen, wie man eine Koalition zusammenbekommt.
Aber es gibt ja eine, jetzt in unserem Fall. Die Große Koalition hat ja noch eine Mehrheit im Parlament. Das heißt, sie könnte eigentlich einfach so weitermachen, wenn die SPD und die CDU und die CSU sich darüber einig sind, dass diese geschäftsführende Regierung von ihnen unterstützt wird.
Das ist völlig richtig, wenn wir neben der geschäftsführenden Regierung auch eine Art informelle geschäftsführende Koalition haben. Hm. Dann geht das durchaus. Bislang ist das in Einzelfällen tatsächlich der Fall gewesen. In Einzelfällen haben die beiden Parteien im Parlament bereits zusammengestimmt, in anderen Fällen aber auch gegeneinander. Folge also in diesem Zusammenhang, man muss sich in jedem Falle klar machen, ob man sich auf die andere Partei in diesem Einzelfall noch verlassen kann. Es scheint nicht so, als ob die SPD-Fraktion bereit wäre, der geschäftsführenden Regierung in allen Fragen bedingungslos zu folgen.
Mhm. Aber Gesetze einbringen kann sie, einen Haushalt verabschieden könnte sie auch oder durch das Parlament bringen. Roland Koch, der ehemalige geschäftsführende Ministerpräsident von Hessen, der hat das hier ein Jahr lang gemacht. Der erzählt eigentlich bis heute immer ganz stolz, dass das richtig gut funktioniert hat, dass er als Minderheitsregierung sich immer Mehrheiten besorgt hat für die Gesetze, die gemacht werden mussten und dass das ein Jahr lang gut funktioniert hat. Könnte man, bitte?
Tatsächlich gibt es in Deutschland einen gewissen Horror gegenüber geschäftsführenden Regierungen und Minderheitsregierungen. Das stammt möglicherweise aus Krisenzeiten der Weimarer Republik, wo sowas gar nicht so selten war. Mhm. In der Weimarer Republik amtierte wahrscheinlich auch die längste geschäftsführende Regierung in Deutschland, die sächsische Staatsregierung, die meines Wissens 1,5 Jahre lang als geschäftsführende Regierung amtiert hat. Das geht juristisch. Die Frage ist, wie lange das politisch haltbar ist. Denn eines ist klar. Eine geschäftsführende Regierung ist nicht vom Parlament gewählt und kann deshalb vom Parlament auch nicht abgesetzt werden.
Das ist sehr hübsch. Am Ende könnte sie also die ganze Legislaturperiode machen und dann erst die Neuwahlen, wie sie halt jetzt auch so vorgesehen sind, in 4 Jahren.
Juristisch gesehen wäre das theoretisch möglich. Politisch ist das eher unwahrscheinlich, weil irgendwann der Fall kommt, dass man also hier ein hohes Kompromisspotenzial braucht. Und dieses Kompromisspotenzial ist außerhalb von Koalitionsvereinbarungen kaum zu erzielen. Kurz, es würde eine gewisse Stagnation bedeuten, wenn dies 4 Jahre lang so weitergehen würde. Und das wiederum würde mit Sicherheit die Unterstützung der Koalitionsparteien, der Geschäftsführenden bei den Wählern weiter schmälern. Die nächste Wahlniederlage wäre dann einkalkulierbar.
Aber Herr Professor Gusi, wie kommen wir denn da jetzt überhaupt raus? Müssen am Ende nicht Neuwahlen auch auf einem etwas seltsamen Weg herbeigetrickst werden? Also die letzten Male, die wir das erlebt haben hier in Deutschland, da funktionierte das immer nur mit dem Trick eines mehr oder weniger fingierten Misstrauensvotums. Schröder zum Beispiel hat die Vertrauensfrage gestellt und bekam zu wenig Stimmen, weil alle wussten, er will Neuwahlen. Wie kämen wir denn ganz legal zu Neuwahlen?
Tatsächlich ist das ein Problem, denn da wir ja noch nicht einmal eine gewählte Regierung haben, kann es auch kein Misstrauensvotum und damit auch kein fingiertes Misstrauensvotum geben. Die einzige Möglichkeit, die das Grundgesetz hierfür vorsieht, ist eine gescheiterte Kanzlerwahl, dass also hier der Bundestag sich nicht darauf einigen kann, mit Mehrheit einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu wählen. Nur dann darf der Bundespräsident Neuwahlen ausrufen. Das ist vom Grundgesetz mit gutem Grund so gemacht worden, nämlich um das Parlament und die Regierung möglich zu stabilisieren. Deshalb ist der Weg zu Neuwahlen so schmal und schwierig.
Aber wenn sich Angela Merkel jetzt zur Wahl stellt, als Kanzlerin zur Wiederwahl stellt, und wird dann doch gewählt, jetzt vielleicht mit einer einfachen Mehrheit, im dritten Wahlgang reicht ja eine einfache Mehrheit, dann sieht sie aber noch älter aus als jetzt, oder?
Dann kann der Bundespräsident Neuwahlen ausrufen, er kann aber Frau Merkel auch zur Kanzlerin ernennen. In diesem Fall, im dritten Wahlgang ohne absolute Mehrheit, wäre der Bundespräsident an dieser Stelle frei und könnte sich entscheiden. Es scheint, dass der Bundespräsident keinen starken Drang zu raschen Neuwahlen hat. Denn wir müssen doch Folgendes sehen. Die Umfragen zeigen, die Mehrheit der Bürger will Neuwahlen und 90% der Bürger würden genauso wählen wie bei der letzten Wahl. Und das heißt im Klartext, wir stünden vor einer sehr ähnlichen Situation.
Professor Christoph Gusi, Staats- und Verfassungsrechtler an der Universität Bielefeld. Recht herzlichen Dank.
Die Premiere war ein Riesenskandal und zugleich ein Riesenerfolg. Kortner hatte uns buchstäblich auseinandergenommen und neu zu herrlichen Figuren zusammengesetzt. Erst später, als ich Fotos von der Inszenierung sah, verstand ich, warum mein linker Arm, der einen Schuh hielt, so und nicht anders angewinkelt und mein rechtes Bein in einer ganz bestimmten Richtung ausgestreckt sein musste. Er brauchte diese dauernd wechselnden Bildkompositionen, um das Publikum zu fesseln, weil der Abend nur auf das gesprochene Wort gestellt war. Trotzdem gab es genug Zuschauer, die sich weder durch das Wort noch unser Spiel fesseln lassen wollten. Sie sprangen auf, zwängten sich durch die Reihen zum Ausgang, Türen knallten. Einer rief: »Ich warte woanders auf Godot!« In unserem Text kam ein in solcher Stimmung verhängnisvoller Satz immer wieder vor. Er lautete: »Was sollen wir tun?« Fielen diese Worte auf der Bühne, kam prompt das Echo aus dem Parkett. Aufhören!
Wie das damals war, ein Jahr nach der Uraufführung in Berlin, bei der ersten deutschen Aufführung von Warten auf Godot, das schildert in seinen Memoiren Heinz Rühmann, der in München unter der Regie von Fritz Kortner gespielt hat damals. Und wie war das in Paris im Jahr davor, ziemlich genau vor 65 Jahren? Wie waren die Reaktionen und was bedeutete Warten auf Godot für seinen Autor Samuel Beckett? Wiebke Sänger.
Am 5. Januar 1953 wurde in Paris ein Stück aufgeführt, das das moderne Theater verändert hat. Samuel Beckets Warten auf Godot thematisiert, wie die meisten seiner Werke, die Sinnlosigkeit des menschlichen Daseins.
Nichts zu machen. Ich glaube es bald auch. Ich habe mich lange gegen den Gedanken gewehrt. Ich sagte mir, Wladimir, sei vernünftig. Du hast noch nicht alles versucht.
Das Stück, das von Beckett schon einige Jahre früher verfasst worden war, begründete seinen Weltruhm. Es gilt als Werk des sogenannten absurden Theaters, entwickelt sich aber innerhalb weniger Jahre zum Klassiker der Moderne. Wladimir und Estragon sind zwei Landstreicher, die warten. 1953, genauso wie 1974, als Beckett am Berliner Schillertheater selbst Regie führte. Rainer Hönk beschrieb die Szene damals für die Hörer des RIAS.
Die Bühne nahezu leer, schwarz ausgeschlagen, hell die Rückwand. Der Autor Beckett hat mit drei Worten beschrieben, was er wollte, und der Bühnenbildner Matthias hat es dem Regisseur Beckett so gebaut. Landstraße. Ein Baum. Abend. Eine große, freie Spielfläche. Der Baum rechts hinten ist kahl zu Anfang. Nach der Pause werden einige Blätter daran hängen. Vorne links ein Stein, auf dem sitzt Estragon, der kleine Dicke. Horst Bollmann. Man hört, wie er vor Anstrengung schnauft und stöhnt. Er versucht, seinen Schuh auszuziehen. Dann kommt Wladimir. Der lange Dünne mit den schiefen Schultern. Und dann werden sie wieder auf Godot warten.
Wofür steht Godot? Für die vagen Ziele unentwegter Hoffnung oder für die reale Aussicht auf bessere Lebensumstände? Ist das Warten der Landstreicher unser aller Warten? Beckett gibt keine Auskunft und bietet keine Lösung. Er vermeidet ein philosophisches Bekenntnis. Auf die Frage, was er im Godot eigentlich ausdrücken wollte, antwortete er ironisch: Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es im Stück gesagt. Samuel Barclay Beckett wird am 13. April 1906 in Dublin geboren und wächst in einem bürgerlich-protestantischen Elternhaus auf. Er studiert Romanistik und geht nach Abschluss des Studiums nach Paris, wo er James Joyce kennenlernt. Die Uraufführung von Warten auf Godot findet 1953 unter der Regie von Roger Blanc im Théâtre de Babylon statt. Auch ein Kritiker der FAZ war damals dabei.
Aber wer ist Godot? Symbolischen Vermutungen sind keine Grenzen gesetzt. Und sie werden für die nicht vorhandene Handlung entschädigen.
Stoff für einen Sketch in einem literarischen Kabarett. Aber als abendfüllendes Stück von zwei langen Akten schwer erträglich. Selbst wenn es so ausgezeichnet gespielt wird, wie es hier unter der Regie von Roger Blin geschieht. Totale Hoffnungslosigkeit, totale Trostlosigkeit, totaler Wartesaal, totale Öde, totaler Nihilismus, totale Fratze.
Ein Bühnenstück ohne richtige Handlung, ohne dramatische Steigerung, ohne Höhepunkt und ohne ein wirkliches Ende. Also eine einzige Zustandsbeschreibung, war damals neu und gewöhnungsbedürftig.
Ich kann nicht mehr so weitermachen.
Das sagt man so.
Sollen wir auseinandergehen? Es wäre vielleicht besser.
Morgen hängen wir uns auf. Es sei denn, dass Godot käme.
Und wenn er kommt?
Sind wir gerettet.
Samuel Beckett starb am 22. Dezember 1989 in Paris.
Wiebke Sänger über das Stück, das den Weltruhm von Samuel Beckett begründete und das morgen vor 65 Jahren in Paris uraufgeführt wurde. Friedhelm Rathjen, Joyce-Übersetzer, Literaturkritiker, Autor unter anderem einer Monographie über Beckett und Verleger der kleinen Edition Rejoice. Guten Tag.
Ja, hallo, moin moin, wie man hier sagt.
Ja, in Nordfriesland, genau. Totale Hoffnungslosigkeit, totale Öde, totale Fratze, hat der eben zitierte Theaterkritiker der FAZ über die Uraufführung damals 1953 geschrieben. 8 Jahre vorher war in Europa noch etwas ganz anderes total, nämlich der Krieg. Hat das vielleicht miteinander zu tun, der Erfolg von Warten auf Godot und das Zeitgefühl nach dem Krieg damals?
Das hat es sicherlich, wobei ich aber meine, dass das mit der Hoffnungslosigkeit nicht so weit her ist bei Beckett, gerade in diesem Stück, denn er hat Warten auf Godot eigentlich zur Erholung geschrieben. Er saß an wirklich sehr düsteren Romanen und zur Erholung dachte er, er schreibt jetzt mal was Leichteres und das ist Warten auf Godot. Also man kann es so oder so aufnehmen natürlich. Die Hoffnungslosigkeit überwiegt leider bei vielen Theatergängern. Aber wenn ich zum Beispiel daran erinnern darf, dass er sich als Idealbesetzung für die beiden Rollen, die Herren Laurel und Hardy, vorstellte. Mhm. Also er wollte Slapstick auf die Bühne bringen, sicherlich auch als Gegengewicht gegen diese düsteren Zustände.
Und eben haben wir noch mal gehört, was man auch immer wieder hört zu diesem Stück Warten auf Godot. Es sei eine Allegorie auf die Sinnlosigkeit des Lebens. Was sagt der Beckett-Biograf, der Sie ja auch sind, dazu? Sehen Sie das auch so? Geht es tatsächlich um Sinnlosigkeit?
Es geht eigentlich immer genau um das, was man als Zuschauer hineinsieht in dieses Stück. Das ist, denke ich, das Fund, mit dem Beckett hier wuchert. Also er gibt nichts vor. Er hat ja auch selber sich immer geweigert zu sagen, worum es geht in diesem Stück, auch in anderen Stücken. Er hat gesagt, wenn ich das wüsste, dann hätte ich das gesagt. Also das Stück verlangt natürlich danach, dass man eine Deutung hineinpackt. Mhm. Ja, also zwei Landstreicher, die auf der Bühne sitzen und eigentlich die Zeit nur totschlagen mit leerem Gerede. Das kennt man eigentlich nicht auf einer Theaterbühne. Es muss ja einen Sinn haben, denkt man dann vielleicht oder hoffentlich. Und so packt jeder seinen Sinn da rein. Und der könnte natürlich Hoffnungslosigkeit sein, Leere, Sinnlosigkeit, wie auch immer. Aber das muss nicht so sein. Also dieses Stück kann im Gegenteil auch als Aufruf zur Hoffnung verstanden werden. Mhm. Denn sie warten ja immer noch. Wer die Hoffnung aufgegeben hat, hört auf zu warten.
Genau,
die beiden, die da auf der Bühne sind, hören aber nicht auf zu warten. Sondern sie haben immer noch die Hoffnung, dass irgendwann irgendwas passieren wird. Was das ist oder wer da kommt, das wissen wir gar nicht. Aber es scheint ja auch so, dass sie mit diesem Erscheinen des Herrn Godot irgendwas Positives verbinden.
Da ist ja eben auch so eine Stelle zitiert worden, ja, morgen hängen wir uns auf und es sei denn, es kommt Godot und was ist, wenn Godot kommt, dann sind wir gerettet. Also die warten dann tatsächlich auf den Erlöser sozusagen. Ist das vielleicht auch Beckets Erfolg, vor allem in der Welt von damals? Das Stück ist ja ein weltweiter Erfolg, wird bis heute immer wieder gespielt?
Ja, denke ich schon. Ich meine, der Krieg war, wie Sie schon sagten, erst wenige Jahre vorbei und die Welt lag in Ruinen. Nicht metaphorisch, sondern ganz konkret gesprochen. Und natürlich verlangte die ganze Menschheit nach irgendwas, was ihnen neue Hoffnung geben konnte, aber irgendwas, was nun nicht völlig irreal war. Also es sollte schon ausgehen von dieser sehr heruntergekommenen Weltsituation, in der man steckte. Und genau das schafft er wohl in den Augen vieler Theatergänger. Er zeigt, dass die Welt leer ist, dass sie kaputt ist, dass eigentlich nichts mehr da ist und dass das einzige Personal, was wir sehen, wirklich heruntergekommene Landstreicher sind. Aber er zeigt eben auch, sie haben noch eine Hoffnung, sie warten darauf, dass irgendwas sich zum Besseren wendet.
Sie suchen aber nicht, sie warten.
Sie suchen sich nicht, sie warten. Und am Ende sagen sie, gehen wir, lass uns gehen, jetzt gehen wir. Und dann lautet die Regieanweisung, sie gehen nicht von der Stelle. Also sie spielen natürlich auch so Spielchen, um sich sozusagen bei Laune zu halten und um immer diese Hoffnung noch aufrecht zu erhalten. Die feine Dialektik ist ja auch, solange ich warte und solange ich das Erhoffte nicht bekommen habe, solange kann ich ja noch hoffen. Wenn es dann da ist, ist die Hoffnung auch vorbei. Dieser Zwischenzustand ist eigentlich das, woraus diese beiden Gestalten ihr bisschen Kraft zum, ja, ich würde fast sagen, zum Überleben und zum Weiterleben schöpfen.
Friedhelm Ratjen, ein Satz noch zu Samuel Beckett. Bis zu Warten auf Godot war auch der Autor Samuel Beckett eigentlich ein Wartender. Er wartete auf den Erfolg und das tat er offenbar in pessimistischer Grundhaltung. Auch über Warten auf Godot soll er gesagt haben, das wird auch wieder nix. Und dann seine Frau mit dem Skript herumgeschickt haben zu den Theatern in Paris, statt selbst zu gehen. Er wartete offenbar lieber. War er wie seine Figuren?
Ja, in gewisser Weise schon. Also er war eher ein passiver Mensch, er hatte wohl auch Angst vor dem Erfolg, würde ich fast sagen. Also einerseits wollte er ihn natürlich, jeder, der schreibt, der auch Bücher schreibt für ein Publikum, der will natürlich irgendwann den Erfolg haben. Aber er hatte gleichzeitig Angst vor dem Erfolg und hat sich auch später immer gedrückt, wo es nur ging. Er hat keine Interviews gegeben, er ist nicht öffentlich aufgetreten. Und natürlich schlägt sich sowas auch in seinem Werk nieder. Ja, also er lebte, wenn man so will, nur in seinem Werk oder für sein Werk und war auch der Meinung, dass alles andere uninteressant ist und wollte auch möglichst nicht behelligt werden.
Friedhelm Ratjen, Joyce-Übersetzer, Literaturkritiker und Beckett-Biograf. Recht herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Warten auf Godot, ein Sondierungsgespräch, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und hier geht es weiter mit den Memoiren von Heinz Rühmann und der Aufführung.
Der zweite Akt begann. Gleich zu Anfang hatte Ernst Schröder als Didi das Nonsensgedicht zu sprechen. Ein Hund kam in die Küche und stahl dem Koch ein Ei. Buß, Gelächter. Dem armen Ernst Schröder tropfte der Schweiß von der Stirn, aber er hielt durch. Dann auftritt Gogo, also ich. Mein erster Text war: Wir schlagen uns doch ganz gut durch, Didi. Szenenapplaus. Man hielt es für ein Extempore. Die Stimmung schlug zu unseren Gunsten um. Sie hielt auch an, als in einer langen Dialogpause während des endgültigen Wartens auf Godot ein fürchterlicher Lärm hinter der Bühne entstand. Später erfuhren wir, unser verehrter Spielvogt hatte ihn verursacht. Er war in seiner verständlichen Nervosität in einen randvollen Feuerwehreimer getreten, der umkippte. Doch wir waren auf der Siegesstraße und durch nichts mehr zu bremsen. Schließlich waren wir ja gut dressiert.
Warten auf Godot, ein Sondierungsgespräch, der Tag in HR2 Kultur. Eigentlich haben wir vorhin im Gespräch mit dem Verfassungsrechtler Christoph Gusi gelernt, kann das Warten auf die neue Regierung auch fast so endlos dauern wie das Warten auf Godot? Denn es steht nirgendwo geschrieben, dass eine geschäftsführende Regierung nicht eine ganze Legislatur weitermachen kann. So lange wird es aber nicht werden. Aber bis zu den nächsten Wahlen vielleicht, so kann man sich ausmalen, dürfte es für einige der Akteure in Berlin schon gerne dauern. Und zwar nicht bis zu den dann vielleicht doch noch anstehenden Neuwahlen im Bund, sondern bis zu denen in Bayern. Christoph Keppeler.
So lange haben wir noch nie auf eine neue Bundesregierung gewartet. 86 Tage waren es nach der Bundestagswahl 2013. Diesmal warten wir schon über 100 Tage. Warten, warten und warten. Erstmal wurde schön Jamaika sondiert und dann begraben. Da ist schon mal viel Zeit verplempert worden. Jetzt eine neue GroKo aus Union und SPD. Darüber wird geredet und das fängt gerade erst an. Sondieren, dann 21. Januar, Sonderparteitag der SPD, dann Koalitionsverhandlungen, dann, wenn es einen Koalitionsvertrag gibt, vielleicht Mitte Februar, ein SPD-Mitgliederentscheid. Der kann dann nochmal 3 Wochen dauern, dann haben wir schon fast 170 Tage hinter uns. Allerspätestens Ostern soll dann Merkel wieder zur Kanzlerin gewählt sein, so hat es CSU-Chef Horst Seehofer gesagt. Ostersonntag am 1. April wären es dann 27 Wochen her, über ein halbes Jahr, dass wir gewählt haben. Dabei, Warum sollte der CSU-Chef es eigentlich gut finden, dass es dann eine neue Bundesregierung gäbe? Schließlich hätten sich dann seine Leute ja mit der SPD geeinigt. Und das hieße, die CSU hätte Zugeständnisse gemacht in der Flüchtlingspolitik. Zum Beispiel beim Familiennachzug. Dabei fährt der Zug der CSU doch in die genaue Gegenrichtung. Seehofer und Markus Söder wollen im Herbst die Landtagswahl in Bayern gewinnen. Der CSU aber droht im Moment der Fall unter die 40%-Grenze. Deshalb will sie eine harte Asylpolitik machen. Ungarns Ministerpräsident Orbán, dem Mischvölker ein Graus sind, besucht ja jetzt schon wieder seine CSU-Freunde. Da braucht's die AfD doch gar nicht mehr, das ist die Botschaft. Wenn die CSU während der Bayernwahl aber im Bund schon fröhlich mit der SPD regieren würde, dann stünde die CSU ja als flüchtlingskritisches Weichei da. Deshalb, eine große Koalition kann die CSU gar nicht wirklich wollen. Jedenfalls nicht, bevor in Bayern gewählt wurde. Also, gut möglich, dass die CSUler planmäßig die Koalitionsverhandlungen mit der SPD an die Wand fahren. Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat ja schließlich gerade zu einer neuen konservativen Revolution aufgerufen. Die angebliche Vorherrschaft der Linken soll durchbrochen werden. Da wird man doch nicht auch noch in eine Regierung mit diesen Linken von der SPD gehen wollen. Das wäre im Landtagswahlkampf ein völlig falsches Signal. Vielleicht schindet die CSU deshalb auf Zeit. Schön lange mit der SPD verhandeln, dann scheitern lassen. Nach einigem weiteren Hin und Her und Rettungsversuchen durch den Bundespräsidenten gibt es dann eine Neuwahl zum Bundestag. Sagen wir am 30. September. Am gleichen Tag wählt dann Bayern einfach einen neuen Landtag. Das könnte es sein, was die CSU will. Vielleicht gewinnt sie ja diese Bayernwahl dann mit Hau drauf auf liberale Flüchtlingspolitik und Zuwanderungsbefürworter. Dann, falls das geklappt haben sollte, dann würde die CSU nach der gleichzeitigen Neuwahl im Bund auch in eine Koalition mit den Sozis gehen. Ministerposten in Berlin sind schließlich auch nicht zu verachten. Aber erst dann, frühestens in 365 Tagen ungefähr.
Oder so. Christoph Keppeler mit einem Szenario, wie es werden könnte. Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Guten Tag.
Guten Abend.
Der Kollege Keppeler hat da eigentlich nur mal ein bisschen weiter gedacht und die Bayern beim Wort genommen, die ja, wir haben es schon vorhin gehört, gesagt haben, wir machen nichts in Berlin, was uns in München schaden könnte. Und dann könnte das eben gehörte Szenario doch tatsächlich Kalkül sein. Zumindest hat man derzeit nicht den Eindruck, in Berlin kommen Politiker zusammen, die regieren wollen. Oder sehen Sie da welche?
Nein, in der Tat, man fragt sich vor allem, für was sie regieren wollen. Das ist, glaube ich, zum Teil das Hauptproblem. Man kann schon unterstellen, dass Angela Merkel durchaus diese große Koalition sehr betreibt. Sie will in diese Regierung, denn sie weiß, wenn wir es noch einmal schaffen, sie und dann vor allem auch die beiden Führungsspitzen der SPD, Andrea Nahles und Martin Schulz, dann wird diese Regierung wohl auch 4 Jahre halten. Man klammert sich dann fast wie Ertrinkende an die rettende Koalition. Deswegen, Angela Merkel will es durchaus. Die eigentliche, und das macht den Verweis auf Godot auch so interessant. Das eigentliche Problem scheint doch vor allem, dass der Wille zum eigentlichen inhaltlichen Bestimmen fehlt. Und deswegen finde ich auch die Parallele so anregend. Es ist eine ganz große Projektionsfläche, der wir gegenwärtig ausgesetzt sind, einer Leere. Und das ist ja auch das Spannende. Wir schauen auch auf die nächste Woche. Sie soll ja fast abgeschottet stattfinden, ganz anders als die Jamaika-Koalition, als große Projektionsfläche, wo wir anschließend erfahren werden, ist ein großer Wille da. Auf was haben wir da alles projiziert?
Das heißt, Ihnen fehlen die Inhalte zurzeit?
Absolut, es fehlen sehr stark einerseits die Inhalte und es fehlen zum Zweiten auch die Autoritäten. Und das macht es auch so schön. Die Parallele ist ja eine zweite. Bei Godot ist ja das Warten nicht ohne Grund auf einen großen Erlöser in gewisser Weise im Raum. Man erhofft auf den Sinnspender. Es ist der Mensch gefragt, der noch etwas gibt wie inhaltliche Einschreibung. Das war gerade Angela Merkel ja nicht. Und insofern, das Warten auf Merkel war eines, was die letzte Koalition sehr überschattet hat. Sie war nicht diejenige, die in der Lage gewesen wäre, diesem Projekt, wenn man mit dem großen Wort noch einmal hantieren will, so etwas wie Inhalt einzuschreiben. Und jetzt hat man auch den Eindruck, es ist wieder niemand da, der jetzt in ganz konkreter Weise eine inhaltliche Beschreibung tut. Die SPD versucht, manches an den Tag zu legen, aber ein echter Faden, eine große Überschrift ist nicht da. Daran ist Jamaika schon gescheitert. Und die Frage wird sein, gibt es so etwas wie eine klare inhaltliche Positionierung?
Die SPD hat doch ein Projekt, die Bürgerversicherung. Das will nur außer ihr niemand.
Bei dem die SPD die Hoffnung hat, dass es so etwas wie Funken schlagen könne. Aber eigentlich weiß auch jeder, dass es eher Verhandlungsmasse ist. Das ist ja das Dramatische. Bei vielen dieser Projekte, übrigens auch bei den Vereinigten Staaten von Europa, die Herr Schulz so stark im Munde führt, sind es ja beides Projekte, die so weit weg sind von einer Kompromissfähigkeit mit der Union, dass man nicht damit wird rechnen können. Im Endeffekt wird wahrscheinlich im Fall der Bürgerversicherung so etwas bleiben wie eine paritätische Beteiligung an der gesetzlichen Krankenversicherung. Das wäre für viele schon ein großer Schritt. Aber das ist natürlich genau nicht das, was eigentlich, und das ist ja immer die Sehnsucht, gerade von Sozialdemokraten gewesen, was einer Koalition eine große Überschrift stiften würde. Das, was Schulz damals, Sie haben es am Anfang gebracht, evozierte, als er sagte, jetzt ist die Zeit der großen Koalition beendet, das war die Hoffnung, man könne noch zu einer großen Erzählung zurückfinden. Und das Interessante ist auch, und da ist die Parallele zu Godot, glaube ich, manchmal deutlicher, als man so ahnt, auch die Zeit nach 45 war natürlich auch die große absurde Lehre, die völlige Entleerung der großen Erzählung. Es gab keine Ideen mehr, die man letztlich hätte begreifen können. Und darin, in dieser Malaise, stecken gegenwärtig sowohl CDU, CSU, aber auch die SPD. Und ich würde es nochmal zuspitzen, denn das ist ja auch eine gewisse Ironie. Wir stecken alle darin. Denn wenn wir uns bewusst machen, wir starren schon seit Wochen, und wir werden weitere Wochen möglicherweise starren, wir starren als Beobachter auf eine leere Bühne, und sind vielleicht eigentlich ja sogar selber aufgefordert, diese leere Bühne der Politik nicht mit der Sehnsucht auf eine irgendwie geartete Regierung zu füllen, sondern vielleicht selber stärker Inhalte zu formulieren. Das wäre etwas, wo wir selber vielleicht stärker produktiv werden können.
Aber lassen Sie uns noch mal weiter auf die Agierenden jetzt in der Berliner Politik schauen. Sie haben da ja auch schon die Namen genannt. Haben wir nicht auch ein Personenproblem? Ich meine, Schulz ist ein Wahlverlierer, Merkel ist eine Wahlverliererin, Andrea Nahles, na gut, die spuckt große Töne und hat jetzt einen neuen Job, aber es hat auch niemand so richtig gemerkt, dass die eine sehr erfolgreiche Ministerin war, zumindest aus SPD-Sicht. Aber das sind ja alles nicht die Leute, die auch Seehofer ist angeschlagen, Söder noch nicht richtig positioniert. Das sind ja nicht alles die Leute, das ist ja nicht das Personal, das es einfach stemmen kann.
Absolut. Das ist, ich würde es sogar noch deutlicher und grundsätzlicher sagen, es ist ein fundamentales Autoritätsproblem. Und das hat aber auch mit zweierlei Dingen zu tun. Es hat mit einer Machtfrage zu tun, die übrigens interessanterweise bei Angela Merkel noch am wenigsten hinterfragbar ist. Denn bei allen Spekulationen, ob beispielsweise ein Jens Spahn, der glaube ich bei vielen Menschen der Bevölkerung noch keineswegs irgendwie Sympathieträger geworden wäre, ob jemand wie Spahn Angela Merkel ersetzen könnte, allein das verweist darauf, dass ihre Machtbasis noch immer ziemlich stark ist. Und diese Spekulationen, die immer darauf hindeutet, man müsse jetzt eine Zukunft ohne Merkel denken, die sind eher wiederum Ausdruck einer großen Sehnsucht nach einer stärker inhaltlich ausgeschriebenen Politik. Es fehlt sowohl an Macht, an Autorität der Macht, die diese Personen verkörpern, vor allem in der SPD, Sie sprachen es an, Martin Schulz ist ein Parteivorsitzender ohne Land. Schafft er es nicht, diese Partei in die Regierung zu bringen, wäre er letztlich ein machtloser Parteivorsitzender. Seine Chance kann nur darin bestehen, einmal in diese Regierung zu kommen und im besten Sinne dann zwar all seinen Ansagen zu widerhandeln, dann doch vielleicht den Ministerposten des Außenministers zu besetzen. Dann wäre er noch einmal erstarkt, aber ansonsten ist er durch seine bereits historische Wahlniederlage von 20,5%, aber auch durch seine 180-Grad-Wende ist er letztlich hochgradig angeschlagen und Andrea Nahles in der Tat hat noch gar nicht bewiesen, wie sie diese Partei mitnehmen will. Das heißt, da ist eine große Machtlosigkeit, die aber interessanterweise auch durch eine Inhaltslehre noch weiter verstärkt wird. Und dieses Dilemma, dass wir gegenwärtig drei angeschlagene Parteiführer, denn Horst Seehofer ist natürlich genauso angeschlagen, haben, die auch letztlich keine klare Idee haben von der Zukunftstauglichkeit dieses Projektes, große Koalition, geschweige denn auch von den einzelnen Zielrichtungen ihrer eigenen Parteien. Das macht es in dieser Konstellation so schwierig und das macht übrigens wirklich die Parallele zu Godot und die Leere des Inhalts so dramatisch. Und ein zweites kommt ja hinzu, das haben wir bisher noch gar nicht eingestellt. Es gibt daneben natürlich eine Alternative und die ist auch zwar noch mehr Projektionsfläche, aber sie hat mit ihrem völkischen Anspruch und der geht interessanterweise von Orban über das, was wir in Polen mittlerweile erleben, aber ein Stück weit hin natürlich zur AfD, die ein anderes Projekt im Kopfe hat, die eine andere Idee von völkischer Demokratie zum Teil personifiziert, da ist eine Alternative da und ich glaube, dieser Abgleich, diese echte Herausforderung auch gegenwärtig einer leeren Bühne in Berlin, einer personell wie auch inhaltlich ein Stück weit leeren Bühne. Die wird auch so dramatisch, dass dadurch, dass wir plötzlich neue Herausforderer haben, die wir vor wenigen Jahren noch gar nicht kannten.
Das ist der Unterschied zu Warten auf Godot. Damals war die völkische Alternative gescheitert und wir dachten, oder ja, alle, die damals lebten, dachten, dass sie für immer gescheitert sei.
In der Tat. Und wir erleben gegenwärtig so etwas wie das Comeback dieser Geschichte. Wir erleben so etwas wie eine grundsätzliche Infragestellung auch unserer Demokratie. Denn das ist ja das Umfeld, dem wir begegnen. Wir sind in einer Situation, in der das, was wir eigentlich, die wir ja Nachgeborene sind, die wir ja die frühen 45er-Zeiten gar nicht erlebt haben, die wir uns doch eigentlich eingerichtet hatten in der Selbstverständlichkeit westlich-demokratischer Zustände, die ja fast schon als das Ende der Geschichte 1989 begriffen wurden, im Jahre des Todes von Beckett. Diese Zeit erleben wir plötzlich als eine höchst fragile, in Frage gestellte, und die Selbstverständlichkeit, dass die Demokratie aus sich heraus funktioniert, die ist gegenwärtig durch die leere Bühne in Berlin massiv in Frage gestellt. Und ich glaube, auch das erzeugt die Irritation in großen Teilen der Bevölkerung. Es gibt ja eine reine Sehnsucht danach, überhaupt wieder regiert zu werden, normal regiert zu werden, weil diese Anormalität des nicht demokratisch regiert Werdens die Leute zunehmend irritiert und sie übrigens auch wütend macht gegenüber den Politikern, die eine neue Regierung nicht zustande bringen und damit sie wieder ein Stück weit die Bevölkerung in die Arme derer treibt, die eine ganz andere Vorstellung
haben. Aber Herr von Lucke, darf ich am Schluss noch ein bisschen Wasser in das viele, Wein wollte ich eigentlich eingießen, in das Wasser. Ich wollte den sozusagen zur Schorle machen, das Wasser. Wir regen uns tendenziell in Deutschland über so viel Geschlinger und Gezerre und Ungewissheit und Unwillen auf. Anderswo ist das politische Alltag. In Belgien, Italien, in Niederlanden, da geht's schon mal jahrelang ohne richtige Regierung. Bräuchten wir mehr Gelassenheit?
Ja, Herr Gusi sagte das ja auch. Wir sind ein Stück weit noch immer gebrannte Kinder. Das ist völlig richtig. Ich glaube, dass die Erfahrung, dass wir tatsächlich seit 70 Jahren überhaupt erst eine Demokratie zu eigen haben und zu eigen wissen, dass die Tatsache, dass sie bisher auch nur funktioniert hat in den doch ziemlich geordneten Bahnen zweier starker Volksparteien, das macht uns ein Stück weit unsicher. Ich finde diese Unsicherheit auch nicht völlig unangebracht, denn bisher erstens sind ja die um uns herum existierenden Zustände alles andere als rosig, das zum einen. Und zum Zweiten ist dieses Experiment neuer Demokratieformen, die zum Beispiel auch einhergehen würden mit einer Form der Minderheitsregierung. Sie sind momentan in einem Zeitpunkt am Platze, da die Außenwelt ja nicht gerade stabil erscheint. Also insofern, glaube ich, gibt es durchaus gute Gründe, ein Stück weit skeptisch zu sein. Aber ich finde noch ein letztes, diese Idee Godots, auch deshalb durchaus spannend, weil wir vielleicht wirklich stärker als die Beobachter aufgefordert sind, in diese Lehre mit unseren eigenen Ideen zu investieren. Godot macht es sich ja auch, oder beziehungsweise Lucky und Pozzo machen es sich ja leicht, indem sie immer nur auf den Auftritt von Godot warten. Wir sind vielleicht noch stärker veranlasst, uns selber zu sagen, welche Ideen müssen wir wieder neu aufbringen, wie müssen wir uns stärker engagieren, auch wieder stärker Partei ergreifen. Deswegen ist vielleicht diese Situation einer großen Lehre auf der Berliner Bühne auch Anlass zur Hoffnung, dass die Bürger und Bürgerinnen und Bürger wieder stärker aktiv werden und ihre eigenen Visionen.
Wir beenden das alles mit Matthäus und erinnern daran, dass es nicht der Wartende ist, der findet, sondern der Suchende. Recht herzlichen Dank, Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik in Berlin. Warten auf Godot, ein Sondierungsgespräch. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, können Sie uns natürlich nachhören. Und morgen dann hier an dieser Stelle wie, nein, nicht wieder ich, sondern dieses Mal Oliver Glab.